Das ist nämlich Führungsaufgabe, das ist Kulturaufgabe, das zu vermitteln. Da auch gegen Konflikte das einzufordern und sinngemäß zu sagen, Leute, wir brauchen jetzt das Teamwork. Ja, kommt bitte zusammen. Ah, es ist dieses wechselseitige Anwenden und Lernen von der KI für Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, aber auch umgekehrt von Mensch-zu-Mensch-Kommunikation für die KI-Bedienung, unheimlich wertvoll.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast zur Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Ingo Hamm. Ingo lehrt als Professor für Wirtschaftspsychologie und berät Unternehmen zu den Themen Motivation, Kommunikation und auch dem Zusammenspiel von Mensch und künstlicher Intelligenz. Zuvor war er Berater bei McKinsey und leitete auch in einem deutschen DAX-Konzern Projekte zu Kommunikation und Führungskultur. Zuletzt erschien sein Buch Abenteuer, Kommunikation, Miteinander reden in der KI-Realität, über das wir auch in dieser Folge einmal reden. Von Ingo wollte ich wissen, warum unsere Kommunikation gerade immer kürzer, immer schneller und irgendwie auch ärmer wird, obwohl wir doch eigentlich immer mehr Kanäle und Möglichkeiten haben. Wir sprechen darüber, warum echte Kommunikation mehr ist, als einfach nur Informationen auszutauschen, und warum auch ein physisches Miteinander für Vertrauen und Kreativität so wichtig bleibt. Wir sprechen auch darüber, was Führungskräfte tun können, damit die Kommunikation in ihrem Team wieder bewusster, klarer, aber auch menschlicher wird. Ganz spannend wird es natürlich auch bei dem Thema KI. Ingo zeigt hier, warum gute Kommunikation mit unseren Tools der künstlichen Intelligenz auch sehr viel mit guter Kommunikation zwischen Menschen zu tun hat, nämlich mit dem Kontext, den wir geben, mit Klarheit in unseren Gedanken und auch einem echten Dialog. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Professor Dr. Ingo Hamm. Hallo Ingo, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist.
Hallo Benni, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde, es gibt so ein großes Thema, das zieht sich so durch unser Leben, das zieht sich auch durch die Arbeitswelt, das ist das Thema Kommunikation. Wir können nicht kommunizieren, hat mal irgendein schlauer Mensch gesagt. Wahrscheinlich weißt du sogar, wer es gesagt hat. Ich weiß es gerade nicht, aber es ist, glaube ich, so einer der schlauen Sätze, der so durch die Weltgeschichte tingelt, und da ist sehr viel Wahres dran. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, auch Kommunikation verändert sich. So wie sich vieles gerade verändert, ist auch zumindest teilweise Kommunikation immer mal wieder in Veränderung. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Um mal reinzustarten, du beschäftigst dich sehr, sehr stark mit dem Thema. Du hast auch ein Buch dazu geschrieben, Abenteuer, Kommunikation. Mich würde mal total interessieren, weil es ja so ein Thema ist, was uns immer umgibt. Gibt es so eine Sache, wo du denkst, irgendwie haben wir das fundamental falsch verstanden über Kommunikation, oder ist vielleicht so ein Mythos über Kommunikation, der sich so sehr hartnäckig in der Welt hält?
Ja, da kann ich ja direkt mal bei diesem Zitat einsteigen, was du genannt hast. Das ist von Paul Watzlawick, schon sehr alt mittlerweile, jetzt muss ich mal rechnen. Das hat schon bald 50 Jahre auf dem Buckel, glaubt man nicht. Und was meinte er damit? Und da sind wir nämlich genau bei deiner Frage, mit diesem, was meinte er mal mit, wir können nicht kommunizieren, dass Kommunikation ja mehr als so diese technische Metapher ist, dass ich eine Botschaft habe und dann quasi per Knopfdruck jemanden mitteile und dessen Gehirn empfängt das, dekodiert das und spricht wieder zurück. So ein klassisch, ja, technischer Dialog, sondern Kommunikation ist ja so viel mehr, und das wird jetzt spannend im Hinblick auch auf KI, wo wir vielleicht auch gut erkennen können, was zeichnet uns als Menschen denn noch aus, und wird es wohl auch in Zukunft noch so sein. Wir sind halt Körper. Wir sind nicht nur Gehirn und wir haben nicht nur eine Botschaft und einen Satz, den wir einfach nur aufsagen oder den unser Sprechwerkzeug zu Schallwellen verwandelt. Wir sind da, wir gucken uns in die Augen. Also wir jetzt sogar über Kamera, aber im echten Leben, wie reichhaltig ist das denn, ja, wenn wir uns gegenüber sitzen, wenn wir unsere Körperhaltung wahrnehmen, wenn wir Gestik gebrauchen, Hände, wenn wir Mimik gebrauchen mit all den Facetten. Und ich bin jetzt wahrlich kein Schauspieler, der jetzt hier mal kurz demonstrieren könnte, was denn Gestik und Mimik und Körpersprache alles macht. Ich meine, nicht umsonst gibt es Schauspielschulen, die Menschen genau daraufhin jahrelang trimmen und die selber auch sehr viel Energie da reinstecken, mit dieser Art der Kommunikation zu arbeiten. Ja, und das ist ja auch was ganz Wunderbares. Und wir merken ja auch bei dem Sinnbild der Schauspielerei, was Kommunikation positiv mit uns anstellen kann. Ne? Also wenn wir es selber machen oder auch rezipieren in Filmen, in Theater, wie wunderbar doch diese Welt der ganz körperlichen, echt menschlichen Kommunikation ist, jenseits einer Arbeitsanweisung oder jenseits einer Short-Message, die wir da mal kurz in 10 Sekunden in WhatsApp oder was auch immer knallen.
Ich finde so, ich habe so dieses Bild der bekannten Klaviatur vor Augen, ne? Also so gefühlt Kommunikation, wie du es beschreibst, dieser Fokus auf der technischen Botschaft, so wie spielen immer wieder so die gleichen 3, 4 Tasten, aber gibt es halt sehr, sehr viel mehr, so wie du es beschreibst, ne? Ob es jetzt über Mimik und Gestik ist und wie wirken wir. Ich finde dann nochmal dieser Unterschied im physischen Raum versus im digitalen Raum, finde ich natürlich auch ganz, ganz spannend. Wenn man da mal so ein bisschen drauf schaut, weil das ist natürlich ja irgendwo auch ein Teil dieser Arbeitsrealität und auch Lebensrealität, in der wir gerade leben, ne? Sehr viel digitale Kommunikation, entweder wir sitzen jetzt in einem digitalen Call, also wir sehen uns, aber sehen natürlich jetzt nicht unsere kompletten Körper vor uns sitzen. Ne? Also nicht jede Mimik, nicht jede Gestik. Ich weiß gerade nicht, was du mit deinen Füßen machst, ne? Und wo du deine Hände hast zum Beispiel. Sowas würde ich ja im physischen Raum vielleicht wahrnehmen. Gibt es da so Unterschiede und was bedeutet eigentlich so dieser Wandel und auch so dieses Ineinandergreifen von, wir arbeiten teilweise sehr, sehr physisch in gleichen Rollen miteinander und dann vielleicht im nächsten Moment aber wieder digitalerweise, wo wir diese ganze Vielfalt der Kommunikation, der Klaviatur vielleicht gar nicht so sehr wahrnehmen. So, was macht das eigentlich mit uns?
Wenn man ehrlich ist, arbeiten wir ja gar nicht mehr so viel physisch miteinander und auch nicht so gerne. Ne? Wenn ich mir den ganzen Homeoffice-Trend anschaue, plus andere Spielarten, die beinahe alle von uns irgendwo dahin motivieren, nicht mehr zu einer Arbeitsstätte zu kommen. Um es mal wirklich ganz platt so zu sagen. Und jetzt kann man das ökonomisch betrachten, will ich jetzt mal gar nicht, sondern ich betrachte das psychologisch. Und das ist genau das. Wir vermeiden uns. Das machen wir übrigens überhaupt auch mit Kommunikation, auch im Privaten, durch digitale Kommunikation. Wir tippen Short Messages, wir geben nur noch Thumbs Up oder Likes oder Smileys mit einem Tastendruck. Das heißt, wir vermeiden uns, wir vermeiden Emotionalität, wir vermeiden Sprache und darüber hinaus gehend ja auch grundsätzlich den Kontakt. Das hat immense Vorteile, diese asynchrone automatisierte Kommunikation, weil wir müssen nicht auf jemand anderen warten. Ne? Das ist eine enorme Beschleunigung der Ökonomie durch Digitalisierung, durch asynchrone Kommunikationsmittel. Das ging ja schon mit dem Telegramm und später Fax, E-Mail, ne? Die ganze Kette, die ist ja in der Logik immer die gleiche. Die will uns ja ermöglichen, nicht vom persönlichen Gespräch nicht mehr abhängig zu sein. Ja, das hat die Globalisierung, das hat die enorme Beschleunigung der Ökonomie vorangebracht, führt aber dazu, dass wir immer weniger kommunizieren, physisch, mit dem, was uns als Menschen ausmacht, was uns stark macht. Ja, ich glaube, mittlerweile muss man beinahe sogar sagen, ich wäre ja froh, wenn wir statt unzähliger Short Messages und kurzer Textnachrichten auch mal in der Videokonferenz das persönliche Gespräch suchen, dass wir auch mal die Kamera anmachen, dass wir uns sehen, ja, wen habe ich denn da vor mir, dass ich so ein bisschen ein Gespür auch bekomme, wie ist jemand drauf heute oder anders als gestern, gibt es Sorgen im Raum, gibt es eine besonders positive Energie im Raum und auch da ist ja so ein großer Trend, naja, lieber Kamera aus, weil ich bin gerade nicht sendefähig oder ich bin gerade in der U-Bahn oder sowas. Also wir treiben es auf die Spitze mit diesem, wir vermeiden uns und berauben uns eigentlich der ganzen Klaviatur der kommunikativen Mittel. Und das ist tatsächlich eine Verarmung der Kommunikation. Und kein Wunder, dass wir dann zunehmend Missverständnisse haben, Beleidigtheiten, Polarisierungen auch in der Meinungsäußerung. Wobei ja noch dazu kommt dann die Social-Media-Logik, ne? Dass solche öffentlichen Erregungen und Ärgernisse positiver und negativer Art ja gepusht werden. Das heißt, da gibt es ja nochmal den ökonomischen Verstärker einer weniger großer Anbieter, die das zum Geschäft gemacht haben, mit dieser Zuspitzung von Kommunikation, wenn sie denn stattfindet, Geld zu machen. Also wir sind in einem wirklichen Jurassic Park der Kommunikation. Also wenn wir nicht aufpassen, stirbt das aus. Und das ist so ein bisschen auch mein Ansinnen zu sagen, lass uns doch mal besinnen auf natürliche Kommunikation, indem wir auch mit KI und von KI lernen. Ich bin nicht jemand, der sagt, weg mit der Technik, wir müssen wieder rein Mensch sein, sondern auch ich finde wunderbar die Möglichkeiten der neuen Technologien, der digitalen Technologie, vor allen Dingen auch der künstlichen Intelligenz. Und spannend ist, dass man von ihr lernen kann, ja, weil sie umgekehrt ja auch von unserer Sprache lernt und gelernt hat. Und das finde ich gerade so ermutigend, dass wir von etwas, was gar nicht danach scheint, doch wirklich profitieren können für unsere menschliche Kommunikation.
Ich finde, da war jetzt super, super viel drin und ich musste ganz viel nicken, weil ich dachte so, du hast so gute Worte gefunden für Dinge, die ich auch selbst erlebe, beobachte, aber wo ich mich auch selber ein bisschen ertappt fühle, ehrlicherweise, ist ja am Ende des Tages so. Ein Gedanke, den ich hatte, war, dass dieses Verarmen der Kommunikation, dieses sehr Reduzieren auf vielleicht wirklich mal zwei, drei Worte, die wir uns gegenseitig senden, dieses Flüchten in kurzen Chats und Smileys, wie du es auch beschrieben hast, da geht ja ganz viel Information drumherum verloren am Ende des Tages. Also wir sehen nicht, lächelt die Person dabei oder guckt sie grimmig zum Beispiel, in welcher Situation wird das gerade geschrieben, so, was ist so ein bisschen der Kontext, also ganz viel Kontext fehlt einfach. Woran ich dachte, ist, dass natürlich dieses Fehlen an Informationen ja auch dazu führt, dass wir interpretieren. Ne? Also wir probieren ja irgendwie dieses Vakuum zu füllen und überlegen dann so und bauen uns ja unsere eigene, so ein bisschen unsere eigene Illusion. Wenn ich ja jetzt mich in so eine Führungsrolle hineinversetze, ich bekomme so eine Nachricht, eine kurze Nachricht von meinem Mitarbeiter und Mitarbeiterin und ist vielleicht irgendwie so ein Satz und muss probieren, für mich jetzt mal zusammen zu puzzeln, wie ist denn das jetzt eigentlich gemeint? Ne? Fühlt die Person sich sicher? Fühlt die sich gut? Hat sie das im Griff? Hat sie das verstanden oder nicht verstanden? Nehme ich da gerade Frust wahr, Unzufriedenheit wahr? In welcher Beziehung sind wir zueinander? Also da findet ja dann auf einmal ganz viel, muss ja irgendwie zwangsläufig ganz viel Interpretation stattfinden. Und ich finde am Ende die Frage ja erstmal spannend, wenn man noch einen Schritt zurückgeht, weil du meintest, wir vermeiden uns. Und klar, ne, so wie flüchten diese Chatverläufe, wir flüchten so ein bisschen ins Homeoffice. Was ist denn der Anlass dafür, dass wir das vermeiden? Was ist so deine Hypothese? Warum zieht uns das in diese Verkürzung, diese Beschleunigung, diesen Rückzug eigentlich auch, was am Ende ja zu dieser Verarmung der Kommunikation führt? Warum vermeiden wir?
Also auf der einen Seite haben uns gewisse Geschäftsmodelle, sagen wir mal so, dazu gebracht, indem sie an niederste kommunikative und auch emotionale Instinkte appellieren. Ja. Nichts anderes hält die riesen Social-Media-Welt am Laufen, als dass diese Algorithmen genau lernen und verstärken, was uns denn sehr positiv und sehr negativ aktiviert. Ja, auf meistens eine sehr, sehr einfache Art und Weise. Ich will das aber gar nicht vertiefen, weil ich wäre wahrscheinlich der 197., der in so eine allgemeine Social-Media-Kritik mit einsteigt. Will ich gar nicht. Man muss es neutral betrachten. Es ist auch ein Geschäftsmodell. Bei jedem Geschäftsmodell kann man Zweifel haben und auch für sich und auch für andere sagen, will ich nicht. So, ist eine andere Diskussion. Was aber spannend ist, finde ich den Bezug zu Arbeit, Arbeitsplatz, dass wir, glaube ich, hier auch die Flucht suchen, die einfache Flucht vor Zuständen, vor sozialen Konstellationen, vor Tätigkeiten an sich, die uns nicht liegen, die uns nicht gefallen. Wir können sehr einfach auch hier einfach einen Konflikt vermeiden, indem wir ihn aus dem Weg gehen. Ja, es ist einfacher, im Homeoffice zu sitzen, also sinngemäß im Homeoffice zu sitzen, sehr konzentriert seinen Job zu tun, bei allem reinsten Gewissen dann sagen zu können, hey, ich habe einen super Job gemacht, den hätte ich nie im Büro machen können, statt sich in einem Meetingraum mit einer oder mehreren Führungskräften, mit mehreren Kolleginnen auseinanderzusetzen, vielleicht zu streiten, Machtspiele auszufechten, Informationen mit Mühe zu verpacken oder zu dechiffrieren. Ja, das alles ist anstrengend. Der Benefit von dem im Büro, im Meetingraum, in der Zusammenarbeit, der ist uns, glaube ich, leider verloren gegangen oder geht uns zunehmend verloren, weil das, was am Ende von der Zusammenarbeit bleibt, vom Teamwork bleibt, ist eine ja on top noch erhältliche kreative Dividende, eine Vertrauensdividende. Und die spüre ich nur, wenn ich so arbeite in Präsenz. Wenn ich hochkonzentriert jeder für sich seinen Job mache, dann sage ich, und das finden auch interessanterweise Studien dann raus, dann sage ich auf so einer rationalen Ebene, ja, Effektivität, Effizienz, alles ist cool. Job ist getan, Zettel, To-Do-Liste ist abgehakt. Ich klappe meinen Deckel auf morgens und abends meinen Laptop-Deckel zu und sage, alles ist getan. Aber was habe ich denn wirklich bewirkt? Wo ist denn das Mehr an sozialer Teamleistung? Das erschließt sich weniger. Das ist nämlich Führungsaufgabe, das ist Kulturaufgabe, das zu vermitteln. Da auch gegen Konflikte das einzufordern und sinngemäß zu sagen, Leute, wir brauchen jetzt das Teamwork. Ja, kommt bitte zusammen. Das muss nicht zwangsläufig in einem langweiligen, frustrierenden Meetingraum sein oder Meeting, was jetzt nur einen simplen Informationsaustausch dient, sondern das muss interessanter, kreativer sein, menschlicher, ja, um Vertrauen und Kreativität so herauszukitzeln. Und das muss aber zurückgespielt werden, was da positiv bei rauskommt. Das sehe ich auch in meiner Beratungspraxis relativ selten. Das ist oft genau der Punkt, bei dem man mit Führungskräften in die Gespräche, individuellen und Teamgespräche geht. Was kann ich denn besser machen? Genau das rückzuspiegeln. Ja. Und das ist an sich schon Führungsarbeit, solche Momente zu ermöglichen, zu erklären, ja, zu gestalten, auf das rein Menschliche abzuzielen und die Sache an sich mal in den Hintergrund zu stellen. Das ist Führung, das ist People-Oriented Leadership, das ist Service-Based Leadership, ja, alles tun, damit mein Team glücklich und fähig ist, die Talente und Fähigkeiten zu entfalten. Ja, da sind wir eigentlich eher beim Führungsthema und Führung ist ja, weiß ja jede Führungskraft oder jeder Trainer in dem Bereich, ist ja zum Großteil Kommunikation und auch menschliche Kommunikation, auch durch Präsenz, durch das Dasein, durch die Körpersprache. Oft wird ja Wertschätzung eingefordert. Was ist denn Wertschätzung anderes, als jetzt in Präsenz zu spüren, eine Führungskraft interessiert sich für mich, weil sie in meinem Türrahmen steht und mir nicht einfach nur eine E-Mail schreibt.
Auch da merkt man schon, ne, so dieser Ausdruck von zum Beispiel sowas wie Wertschätzung, Beziehungsaufbau, wie wir in Konflikte gehen, Konflikte klären, ist natürlich was ganz Unterschiedliches, je nachdem, in welchem Setting ich bin. Ne? Bin ich jetzt physisch, bin ich digital? Was nehme ich wiederum wahr? Und auch so Wertschätzung, natürlich ganz ehrlich, ne? Also auch da wieder eine, ist natürlich nett, mal so einen Einzeiler zu lesen, aber wenn ich spüre, wie meint es die Person, wie tritt sie mir gegenüber, wie viel Aufmerksamkeit ist in dem Moment da, das hat ja eine ganz, ganz andere Wirkung. Ich finde ganz spannend, wenn man dem Verarmen der Kommunikation mal so ein Gegenüber stellen würde. Und das Gegenüber wäre ja eigentlich die Frage, wie kann ich, und wenn ich jetzt mal so in so einer Führungsperspektive bleibe, was kann ich dafür tun, dass Kommunikation angereichert wird? Also, dass es nicht in dieses schleichende Verarmen geht, vielleicht auch ein bisschen aus Bequemlichkeit, vielleicht auch ein bisschen, weil wir den Kontakt vermeiden, weil wir den Konflikt vermeiden, weil es vielleicht auch wirklich sich manchmal anstrengend anfühlt, ist natürlich auch so. Und dieses Herauslocken, diese Räume schaffen, damit vielleicht auch eine reichere Kommunikation entstehen kann, sehe ich so von dem, was ich von dir mitnehme, schon auch als eine wichtige Führungsaufgabe. Vielleicht auch aus deinem eigenen Erleben, auch aus der Beratungspraxis, dein Kontakt mit Führungskräften, mit Teams. Was sind denn so Wege, eine reichere Kommunikation im Team zu ermöglichen. Braucht es da diesen physischen Raum? Ist das was, wo du sagen würdest, den sollten wir ganz zwingend schaffen? Oder welche anderen Wege eröffnen sich da vielleicht auch für Führungskräfte?
Ja, unbedingt. Ich möchte hier nur mal appellieren an so ein einfaches Verständnis, was wir alle, fast alle interessanterweise in anderen Bereichen ganz selbstverständlich haben und genau da auch sagen, hey, so funktioniert gute Führung und gutes Coaching. Das ist beispielsweise im Sportbereich, ja, Hochleistungssport, Sport im Kulturbereich. Auch da erleben wir sehr, sehr häufig, sofern wir denn jetzt keinen Individualsport machen, diesen Mehrwert der Präsenz, der Zusammenarbeit in Präsenz. Und es gibt zwei psychologische Faktoren dabei, die ich eben schon kurz angerissen habe. Der erste ist Kreativität. Ja, es gibt interessante Studien auch, die das sogar verglichen haben, digitale Zusammenarbeit versus physische Zusammenarbeit. Und da kann man sogar auf neuronaler Ebene nachweisen, dass es nicht um einen Austausch von Ideen oder Gedanken geht, sondern auch um ein Setting, ja, wo man sich trifft, wie man einander gegenübertritt, wo ich eine echte, anreichernde, inspirierende Umgebung habe, in der zum Beispiel unser Blick speifen kann. Das kann er in der Videokonferenz nicht, ne? Du merkst ja jetzt auch, wir sind meistens auf unsere Spiegelbilder oder auf die Kamera fixiert. Das ist eigentlich ein Tunnelblick, wenn man so will. Neuronal gesehen ist das ein Tunnelblick, der es unheimlich schwer macht, kreativ zu werden. Wir können uns wunderbar unterhalten, das ist kein Thema, und Thesen austauschen. Und ich könnte auch so eine Standardkommunikation im Büro aufbauen. Aber jetzt bei kreativen Aufgaben erwiesenermaßen passiert kreativ weniger in so einem digitalen Tunnelmodus. Wenn ich hier woanders aber sitze, gegenüber sitze, einen Raum habe, dann ist das eine völlig andere inspirierende Umgebung, um es mal einfach so zusammenzufassen. Also da ist Kreativität wirklich ein ganz ausschlaggebender Punkt. Und der zweite ist Vertrauen. Vertrauen ist ein großes Wort, ja. Was ist Vertrauen? Gibt es 100 Definitionen. Eine spannende psychologische ist einfach, dass es um die sogenannte Disclosure geht. Man öffnet sich jemand anderen gegenüber. Und das Öffnen ist, indem man sich zum Beispiel als Führungskraft in einem Team anders zeigt, als das Team bisher gewohnt war. Und das passiert ja oder sollte zumindest im professionellen Bereich passieren. Es geht nicht um das Einbringen von Privatheit und somit dann irgendwelchen positiven Überraschungen, sondern professionell, ja, Unerwartetes zeigen im Arbeitsfluss, in der Kreativität. Nicht umsonst funktionieren ja auch Teambuildings genau auf dieser Basis, dass man bei Teambuildings nicht einfach nur sich in einen langweiligen Meetingraum setzt, sondern irgendwas physisch macht, um sich neu zu erleben, um spannende, so ein bisschen unverfänglich neue Eindrücke zu kriegen voneinander. Und man sagt, ach, das hätte ich ja nicht gedacht, ne? Dass Chef XY hier im Hochseilgarten so eine tolle oder schlechte Figur macht. Das macht sympathisch, ne? Also das merken wir. Das ist das, was Vertrauen generiert. Und das gibt dann so eine positive Feedbackschleife. Ne, so ein bisschen sich öffnen, sowas zulassen durch solche Situationen, ermuntert andere auch wieder, was zuzulassen, sich zu öffnen. Und das gibt eine positive Vertrauensbeziehung, die eigentlich nicht ersetzlich ist durch digitalen Austausch von Informationen oder einfache digitale Kommunikation, egal ob jetzt per Kamera oder per Tastatur.
Ich finde, du hast jetzt auch über zum Beispiel Vertrauen gesprochen, ne? Hatten wir jetzt Kreativität, war ein großes Thema. Man merkt so die Rolle von der Beziehung, die natürlich auch entsteht, aber auch so dieses, ich nehme eine Person ganzheitlicher wahr, nicht nur 2D sondern oder 1D, sondern wirklich so ein bisschen vollumfänglicher. Und ich habe mich gerade gefragt, und damit hast du dich ja auch in deinem Buch beschäftigt, welche Rolle spielt in diesem ganzen Kontext jetzt eigentlich KI? Also ist künstliche Intelligenz etwas, wo die Verarmung im Zweifel sogar noch weiter zunimmt, weil die Distanz noch größer wird. Am Ende bin ich es gar nicht mehr, der oder die selber sogar diesen Zweizeiler schreibt, sondern ich drücke einmal auf den Knopf und der wird generiert. Also da bin ich noch weniger drin. Oder gibt es auch Möglichkeiten, vielleicht auch bestimmte Facetten unserer Kommunikation wieder zu stärken? Wie blickst du so auf die Veränderung auch von Kommunikation und vielleicht auch dieses gerade dieses Bild von wird sie ärmer, wird sie reicher im Kontext von künstlicher Intelligenz? Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ja, der Kern unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Führungskräften. Und was sich da immer wieder zeigt, ist, dass wir gerade mitten in einer Phase sind, in der sich Arbeit, aber auch Zusammenarbeit in Teams grundlegend verändert. Einerseits wächst von außen der Druck und die Unsicherheit. Wir befinden uns immer noch in Zeiten großer Krisen. Von innen steigt aber auch die Notwendigkeit, sich immer wieder neu auszurichten und aufzustellen als Unternehmen, sich neu zu erfinden, neue Strukturen, neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Und genau da wird natürlich auch Führung zu einer entscheidenden Stellschraube. Die Frage ist nicht mehr nur, was wir tun, welche Projekte und Prioritäten wir verfolgen, sondern vor allen Dingen, wie wir durch diese Zeit führen. Wie schaffen wir Orientierung, wenn vieles unklar ist? Wie stärken wir Vertrauen und psychologische Sicherheit im Team? Und wie gestalten wir Veränderungen so, dass Menschen wirklich mitgehen und auch Lust haben, mitzugestalten? Aus unserer Sicht sind das keine weichen Themen, sondern wirklich eine der härtesten Währungen, die wir gerade für wirksame Führung haben. Und genau daran arbeiten wir. Zusammen mit Führungskräften in Coachings, in Workshops, in Entwicklungsprogrammen begleiten wir nicht nur Führungskräfte, sondern auch ihre Teams dabei, diese Fähigkeiten gezielt aufzubauen und im Alltag wirksam zu machen. Wenn dich das anspricht, wenn dich auch diese Fragen, diese Themen gerade umtreiben, dann lass uns sehr, sehr gerne miteinander sprechen. Alle Informationen, wie du mit uns in Kontakt treten kannst, auch alle Informationen über unsere Leistungen und Angebote findest du entweder direkt in den Shownotes oder unter www.benjaminrolf.de. Ich freue mich, wenn wir miteinander sprechen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserer Folge.
Wenn man eine KI schlecht bedient, dann ist es der sogenannte Knopfdruck. Ja, ich gebe einen kurzen Befehl und erwarte dann einen gigantisch großen Output. Etwas sehr Kreatives, Unerwartetes. Das ist keine Kommunikation. Kommunikation kann man ja auch mit einer KI betreiben. Es sind ja Large Language Models, die mit Sprache arbeiten, die mit unserer Spracheingabe arbeiten, die über Unmengen von Sprache, von Text ja gelernt haben. Das Wissen ist ja nicht anders in eine KI gekommen als über unsere sprachlichen Erzeugnisse, die Jahrhunderte alt sind. Und wenn man sich dessen bewusst wird und auch so sich in dieses Prompting reinarbeitet, also Abstand nimmt von dem Knopfdruck und sagt, eigentlich erreiche ich bessere Ergebnisse, indem ich mich mit einer KI unterhalte, dann betreibe ich schon Kommunikation. Und dann, und das war so meine interessante Erkenntnis, die mich auch zu der Idee des Buchs gebracht hat, hat man auch in der IT schon vor einigen Jahren angefangen und systematisch untersucht, wann gibt denn eine KI bessere Ergebnisse? Und ohne dass das sehr, sehr viele IT-Fachleute ahnten, haben die nichts anderes aufgedeckt als eigentlich ureigene Kommunikationsprinzipien, die für Menschen schon immer galten und so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ja. Und deswegen hat man so ein paar Kernaspekte, die unheimlich wichtig sind und sowohl ein Gespräch mit einer KI boosten können, was Produktivität angeht, als auch in der Mensch-Mensch-Kommunikation. Das eine ist Kontext, ja, also nicht nur einfach eine Anweisung geben, sondern diese ganze Weltinformation drumherum, die ich vielleicht als Sender habe, aber der Empfänger noch nicht. Ja, wer bin ich? Was ist meine Rolle? Was ist die Erwartung an die Rolle der KI oder des Zuhörers? Was ist das intendierte Endergebnis? Was soll bei rauskommen? Was soll nicht bei rauskommen? Das Zweite ist genau diese Klarheit in der Kommunikation. Auch hier lassen wir uns ja häufig blenden von unserem eigenen Wissen. Das kennt auch die Psychologie, ja, Curse of Knowledge. So der Fluch des Wissens, wenn man selber viel weiß in einem Fachgebiet, überschätzt man systematisch das ähnliche Fachwissen der anderen, ja, und geht davon aus, na, die müssten das doch wissen, ne? Wenn ich das so und so sage als Chef oder ich habe die und die Anweisung gegeben, was ist denn dabei jetzt noch unklar? Ja, vielleicht alles, ja. Auch das ist mal vernünftig drüber nachdenken, bevor ich in die Kommunikation gehe. Was weiß ich, was die anderen vielleicht nicht wissen? Auf welches andere Sprach-, Kommunikations- oder Emotionsniveau muss ich mich begeben? Und das Dritte ist, wir hatten es fast schon vorweggenommen, es ist echter Dialog, ja. Also Wissen und Output, egal ob von Menschen oder KI, wird viel besser, wenn er iterativ entsteht und nicht mit dieser Knopfdruckmetapher, ich schicke einen Befehl ab und erwarte dann etwas Großes, sondern Dialog, Iteration, Feedback, mehrere Schleifen drehen, sich unterhalten. Das leidet ja auch häufig in der menschlichen Kommunikation durch diese Verkürzung und Verarmung der Kommunikation. Ja, auch da denken wir in dieser kurzen Short-Message-Kommunikation mit KollegInnen, Befehl raus, ja, und dann erwarte ich morgen oder übermorgen ein tolles Arbeitsergebnis. Also auch hier vermeiden wir uns, auf diese Iteration einzulassen. Die ist aber Gold wert in der Kommunikation mit KI und mit Menschen genauso.
Kann mir ganz gut vorstellen, so in der Zusammenarbeit mit einer KI, mit einem KI-Agenten, mit einem KI-Tool, das, was vielleicht noch ein bisschen so dieser ein großer Unterschied ist, den ich so zwischen Mensch und KI sehen würde, wobei es kommt so ein bisschen auf den Menschen drauf an, ist, ich kann ja eine Anfrage stellen an KI und bekomme immer irgendein Ergebnis. Ne? Die Frage ist dann, wie gut ist es, ne? oder wie wenig passend ist es so für mich. Aber ich kann wahrscheinlich wenig Kontext geben, wenig Klarheit geben, stelle eine Anfrage und bekomme trotzdem zwei Seiten irgendwie Output. Ne? Und bei Menschen kann es sein, dass wir dann eher vielleicht mal so in leere Gesichter gucken. Manche geben trotzdem zwei Seiten Output, ne? Und das ist dann irgendwie auch nicht unbedingt sehr zielführend. Aber die KI findet ja immer irgendeine Antwort. Und die Frage ist ja, wie gut ist die Antwort und wie kann ich sicherstellen, entweder im Vorhinein oder im Nachhinein, dass das, was ich da bekomme, tatsächlich auch in einer guten Qualität entsteht. Und da würde mich mal so interessieren, wie du so auf diese Arbeitsweise blickst, die sich da gerade so ergibt. Also so dieses Phänomen, wir bekommen auf Knopfdruck ganz viel Output, der häufig zumindest auch erstmal gar nicht so schlecht klingt und auch gut strukturiert ist, aber wo ja in der Tiefe die Frage ist, was steckt so wirklich dahinter? Was macht das eigentlich so mit uns?
Das ist hochgradig gefährlich, weil interessanterweise haben wir auch vor KI sowas immer schon erlebt mit Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht auch zu bestimmten Dingen nichts wissen oder sich nicht trauen und dann auch anfangen, wie gute KI-Modelle mittlerweile, zu halluzinieren. Ja? Die genauso sagen, hey, ich hatte jetzt eine Instruktion bekommen von meiner Führungskraft, KI-User, und was gar nicht geht, ist gar nicht zu sagen oder zu sagen, ich weiß es nicht. Ne? Würde mich mal wirklich interessieren, wer das von der KI schon mal gelesen hat. Ich weiß es schlichtweg nicht. Ja? Ein Satz, Punkt und dann zu Ende. Passiert ja nicht, ne? Sondern es passiert immer etwas. Was übrigens ja auch schon eine gewisse Kommerzialisierung der Systeme kennzeichnet. Aber eine KI hat ja klassisch dann angefangen zu halluzinieren, in diesem positiven Sinne uns irgendwas zu geben. Ne? Genauso wie Menschen das auch machen. Da haben wir aber, wenn wir in der Realität mit denen kommunizieren, eine ganz andere Verbindlichkeit. Wir haben Möglichkeiten der Interpretation. Fühlt sich jemand unsicher oder nicht? Wir können sowas entlarven. Das können wir bei KI nicht. Da müssen wir dann wieder Schleifen drehen und Ergebnisse überprüfen. Und ich glaube, da merken wir genau die ähnlichen Phänomene, die immer schon stattgefunden haben in der Kommunikation, die sich jetzt nur wiederholen. Plus in der Tat, und das hat sich tatsächlich in relativ kurzer Zeit, in 2-3 Jahren schon drastisch geändert, wurden ja KI-Modelle rein kommerziell im Sinne eines Geschäftsmodells darauf getrimmt, sehr positiv mit uns zu kommunizieren und so ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren und zu schmeicheln. Auch so ein bisschen typisch amerikanische Kommunikation übrigens. Ne? Also das ist etwas, was man bei jedem erlebt, der zum ersten Mal in den USA Urlaub macht und sich vielleicht am Anfang noch aufregt, dass wahnsinnig nett alle da sind, aber keiner das so richtig ernst meint. Und ich glaube, Ähnliches erleben wir jetzt auch von Sprachmodellen. Die aber auch kommerziell das nutzen und sagen, hey, ich habe doch einen besseren Effekt, wenn ich positiv in den Dialog gehe mit einer Person, wenn ich die Person vielleicht anrege, weiterzudenken, mir einen weiteren Befehl geben, dass ich wieder meinen bezahlten, ja, per Token bezahlten Output liefern kann. Das ist ja das Geschäftsmodell, nicht möglichst genau eine sehr simple, einfache Antwort zu geben, sondern in den Dialog zu treten mittlerweile. Das hat sich schon gewandelt. Am Anfang konnte man tatsächlich eher noch beobachten, und dieser Anfang ist wirklich nicht lange her, wie eine KI extrem ehrlich dann auch schlechte Ergebnisse oder auch kurze Ergebnisse oder auch sichtbar falsche Ergebnisse dann wiedergegeben hat. Das ist mittlerweile schwammiger geworden. Umso mehr fordert das unsere kommunikative Kompetenz. Also eigentlich müssten wir genau das wieder üben, zu sagen, hey, ich lasse mich hier nicht um den Finger wickeln. Ich erkenne und lese zwischen den Zeilen. Naja, und ich kann es mit der KI üben, ich kann es aber auch mit Menschen üben oder da auch die Gewohnheiten der menschlichen Kommunikation mal wieder erinnern und in Gespräche mit KI zu bringen. Da ist es dieses wechselseitige Anwenden und Lernen von der KI für Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, aber auch umgekehrt von Mensch-zu-Mensch-Kommunikation für die KI-Bedienung unheimlich wertvoll.
als ganz kleiner Einschub, weil der Gedanke mir gerade kam, ich dachte gerade, es wäre schon witzig, wenn man so auswählen könnte, meine KI hat eher so Ton Berliner Schnauze oder so, ne? Nicht so dieses amerikanische, hey ja, natürlich mache ich das so für dich so, sondern ich gucke einfach so, wo ich wohne und welchen Slang, welche Direktheit ich vielleicht haben möchte. Das wäre schon sehr, sehr spannend.
Ja, absolut. Da gab es ja neulich, kurz am Rande, da gab es ja so in Programmiererkreisen gibt es da ja so eine ganz interessante Erweiterung, weil da geht schon einigen Programmierern so, die sehr viel mit KI machen, dass die so diese Ergebnisse viel zu ausführlich finden, ja, und dann auch so entdeckt haben, ein solch ausführliches Ergebnis ist eigentlich viel zu heftig für mich. Und dann hat tatsächlich da so ein findiger, also es kostet mich dann auch Token, ne, was dann Programmierer auch nicht bezahlen wollen. Und dann hat er so ein findiger Programmierer eine Caveman-Erweiterung geschrieben. So ich Höhlenmensch, ich nichts verstehen, ich drücke mich ganz einfach aus. Also das fand ich wieder faszinierend, wie Menschen schon dazu übergehen, das zu reduzieren wieder, ja, zu sagen, hey, komm auf den Punkt, fass dich kurz, drück dich aus wie ein Höhlenmensch. Damit kann ich mehr anfangen als irgendwelchen ausschweifenden Dialog.
Ja, und es zeigt ja auch, einerseits genauso, wie wir reagieren ja schon auf das, was da auf uns zukommt. Irgendwo macht es was mit uns. Ich finde, das steht ja auch stellvertretend schon für den Umfang, mit dem wir oder die KI jetzt schon auch in unser Leben, unsere Arbeitswelt eingedrungen ist. Also man merkt ja irgendwie, fast alle, sehr, sehr viele Menschen zumindest, arbeiten damit, nutzen diese Tools privat oder auch im Arbeitskontext. Und die Art und Weise, wie die Kommunikation ja am Ende dann stattfindet mit der KI, also wie sie in Anführungsstrichen auf uns antwortet, wie schnell, wie gut, in welchem Ton, beeinflusst ja dementsprechend ganz, ganz viele Menschen, ne, muss man ja sagen. Und ich finde, wenn man es dann mal wieder weiterdenkt, und ich will ganz gerne mal so diesen Gedanken von unserem Anfang nochmal einfädeln lassen, was macht das eigentlich mit unseren Kommunikationsgewohnheiten, auch wenn man dann wieder in Richtung Mensch-zu-Mensch-Kommunikation geht? Ne? Also so dieses, wir haben ja vorhin gesagt, so wie flüchten, vielleicht manchmal sind wir ein bisschen zu bequem, es wird alles sehr reduziert, sehr beschleunigt, vielleicht verarmt so ein bisschen die Kommunikation. Wenn ich mich jetzt an so einen gewissen Stil der KI-Kommunikation gewöhne, ich auch weiß, ich bekomme da eine nette Antwort irgendwie auf meine Idee, egal wie blöd sie ist oder wie gut sie ist, ne, oder ich habe mal eine Frage, die stelle ich jetzt nicht meinem Kollegen oder meiner Kollegin. Das ist ja schon irgendwo auch eine gewisse Verschiebung und Beeinflussung unserer Art und Weise der Kommunikation. Wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust, vielleicht auch das, was du jetzt schon beobachtest, welchen Einfluss hat denn das auf unsere Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, was wir jetzt da gerade mit KI erleben und wie uns das da auch reinsaugt in diesen Kanal?
Also ich habe, glaube ich, hier eine überraschende Antwort. Ich glaube, es kann uns helfen, wenn wir uns reflektieren, wieder reichhaltiger zu kommunizieren. Also ich würde eben nicht sagen, die Fortführung ist, wir kommunizieren immer weniger miteinander, weil wir nur noch mit Agenten und KI-Systemen kommunizieren. Solange diese Systeme mit den Mitteln der menschlichen Sprache arbeiten und wir nur dann gute Ergebnisse erhalten, wenn wir mit der Maschine reichhaltig kommunizieren. Vielleicht ohne Körpersprache, aber wer weiß, das ist vielleicht auch eine gewisse Utopie, die sich auch noch entwickeln wird. Aber schon textlich, gedanklich viel reichhaltiger kommunizieren, dass wir dann auch merken, es gibt bessere Ergebnisse. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass diese Erkenntnis bei denen, die sich zumindest intensiv damit beschäftigen, sehr, sehr bald einsetzt und man dann feststellt, hey, wenn ich die eine Schleife noch drehe und ein bisschen strukturierter an die Sache rangehe und mir mehr Mühe gebe mit dem Text und nicht nur eine Zeile dahin packe und mit verschiedenen Systemen, / Agenten, spezialisierten KI arbeite, so wie ich es mit Menschen ja wahrscheinlich auch machen würde, dann kommen bessere Sachen bei raus. Und Menschen sind Mustererkenner und da bin ich ganz hoffnungsvoll, dass sie diese Muster erkennen und auch in der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation dann wieder anwenden. Und wer weiß, dann vielleicht auch von sich aus sagen, hey, lass uns lieber treffen und über Videokonferenz einander in die Augen blicken, als dass wir wieder ein paar Short-Messages hin und her schicken. Also da bin ich zuversichtlich, dass uns diese intensive KI-Nutzung, sofern wir das denn brauchen oder machen im Alltag, dann was nützen wird für die Art, wie wir kommunizieren werden.
Ich höre ganz gerne so eine Hypothese mit dir reinproben, weil es gerade ganz gut dazu passt. Ich finde, wir haben ja auch zu Beginn darüber gesprochen, so dieses, ja, Homeoffice, und dann ist ja so diese Debatte Back to Office, Homeoffice ist auch vielleicht ein bisschen Rückzug. Also ich kann diesen Konflikten aus den Weg gehen. Ich kann so ein bisschen meine Kommunikation dadurch natürlich auch reduzieren, vielleicht auch gewisse Reibungspunkte vermeiden. Und wir haben ja jetzt diese Tendenz, so gefühlt 5 Jahre, 6 Jahre nach Corona-Pandemie und alle sind ins Homeoffice gegangen, brauchen wir die Leute wieder zurück im Büro, ne? Ist uns da nicht irgendwas verloren gegangen? Könnte es sein, und vielleicht, ne, ja oder nein, unter welchen Umständen, dass wir in ein paar Jahren auch so ein bisschen so dieses Back to Reality in der Kommunikation erleben, weil wir merken, Menschen flüchten sich zu sehr auch trotzdem in diese KI-Tools, um, ne, Brainstorming zu machen, einfach nur mit einer KI statt im gemeinsamen Raum, sich lieber Feedback zu holen bei einer KI als Kollegen oder Chef oder Führungskraft zu sagen, Sorgen zu teilen, ne, als das im realen Raum zu machen. Also kann das ein, ich nenne es mal Risiko oder so ein Trend sein, dass wir vielleicht in ein paar Jahren merken, wir haben es ein bisschen übertrieben und wir müssen mal wieder rauskommen aus diesen Kanälen und mal diese richtigen Gespräche suchen. So, was so dein Gedanke dazu?
Ja, bin ich absolut davon überzeugt. So wie wir auch gerade realisieren oder gesellschaftlich große Diskussionen haben, wie wir mit Social Media umgehen. Ja, wem wir das zutrauen, ob wir das unseren Kindern, unseren Jugendlichen zutrauen und auch da viel ehrlichere, kritischere Diskussionen führen. Und ich selber habe 2 Kinder und ich merke, dass bei denen das Thema KI keine so große Rolle spielt, was mich selber teilweise überrascht, ja, wo ich dachte, ich mache mal vielleicht hier ein Experiment und mach mal irgendeine Lernumgebung und für Hausaufgaben und so weiter. Das wird so skeptisch gesehen, ja. Also auch, ich glaube, gerade in Zeiten, in denen so das Drumherum, und das erleben ja junge Menschen schon sehr sensibel, welche Probleme wir alle haben auf gesellschaftlich, politisch, ökonomischer Ebene, dass wenn man hier sich eher zurückzieht, dass man dann eher auch andere Mitmenschen sucht und die intensiven Gespräche und echten Momente mit den Mitmenschen sucht und nicht so sehr experimentell kreativ sagt, ach, ich beschäftige mich jetzt viel lieber mit einer Maschine. Ich glaube das nicht. Also das macht mich dann auch wieder, ich will nicht sagen nur positiv, aber das ist zumindest meine These, dass wir uns schon dahin entwickeln und so einen natürlichen Backlash haben, der uns auch wieder ganz klar in Richtung Mensch-Kommunikation treiben wird.
Ist wahrscheinlich auch häufig so der ganz natürliche Weg. Also wir sehen, da öffnen sich neue Möglichkeiten, wir springen kopfüber rein, merken dadurch natürlich erst so, warum ist vielleicht übertrieben und was ist so ein gutes, produktives, sinnvolles Maß, ne, an zum Beispiel Homeoffice, hybride Arbeit und genauso vielleicht Nutzung dieser Tools. Und ich glaube auch, wahrscheinlich wird uns das so die nächsten Jahre sehr beschäftigen, wo merken wir, dass Menschen sich zu sehr da zurückziehen, dass tatsächlich Kommunikation ein bisschen verloren geht, ne, auch diese Beziehung verloren geht, wichtige Themen weniger vielleicht zwischen Menschen zur Sprache kommen, sodass wir dann vielleicht wieder diesen Weg dann auch in Anführungsstrichen zurückfinden. Ne? Also das kann schon ganz, ganz gut sein. Ingo, für uns, für einen Abschluss für dieses Gespräch, hier hören in der Regel schon auch viele Führungskräfte zu. Ist auch ein Podcast, wo es sehr viel um Führung geht. Ich finde, wir haben heute echt ein sehr, sehr spannendes Thema gefunden, gerade mit diesen Gegensätzen. Wie schaffen wir es, dass Kommunikation nicht verarmt? Und was können wir dafür tun, dass sie angereichert wird, dass wir sie bereichern? Und da haben natürlich Führungskräfte schon auch einfach einen Einfluss drauf. Wir haben über ganz unterschiedliche Facetten gesprochen. Wenn du einer Führungskraft etwas mitgeben könntest, um ganz konkret im Arbeitsalltag mit dem eigenen Team Kommunikation anzureichern, zu bereichern, da den eigenen Einflussbereich zu nutzen. Was sind so Dinge, wo du sagen würdest, hey, die können relativ schnell wirken, das macht Sinn, das ist auf viele Teams anwendbar und ist einfach was, ja, Zusammenarbeit stärkt, was vielleicht tatsächlich auch Klarheit, Orientierung, Sicherheit schafft, auch im Miteinander. Was wären vielleicht so 2, 3 Dinge, die du mitgeben würdest?
So 2 Tricks, Tipps und Tricks aus der Kiste der ganz konkreten Anwendungen, wie man Kommunikation trainieren kann. Das erste ist, was häufig verloren oder gar nicht mehr genutzt wird, ist die Subject Line einer E-Mail. Also wir schreiben, ich glaube, die meisten Führungskräfte schreiben trotz aller Short Messages immer noch unendlich viele E-Mails. Und hier wird ja oft immer nur Reply gedrückt und so weiter, sodass man diese typischen ellenlangen Re-Doppelpunkt oder ne, jeder kennt so diese Ungetüme. Hier mal bei einer E-Mail sich die Mühe geben, also bei jeder E-Mail sich die Mühe geben, bewusst und neu und frisch, also leer anfangend, eine Subject Line zu formulieren, die das ganze Thema der E-Mail, die Intention, die Instruktion, die Erwartung auf den Punkt bringt. Ist unheimlich schwer, das in wenige Wörter zu bringen, ne? Weil oft sieht man es ja nicht und auf Smartphones ja noch weniger. Das ist eine echte Kunst, sich hier, nachdem man mal runtergeschrieben hat oder einfach ein paar Anhänge reinpackt, zu überlegen, was will ich eigentlich, ja, was kann ich voraussetzen, was soll so der erste Trigger sein, der so gedanklich rüberkommt, wenn man gegenüber diese E-Mail aufmacht und vor dem Lesen des Textes den Subject sieht. Eine ganz tolle kommunikative Übung. Kann man übrigens auch bei Präsentationen machen, Präsentationserstellungen, nicht immer nur an das Chart an sich denken, sondern über die Headline vernünftig nachdenken. Und zwar als erstes die sogenannten Talking Headlines. Das ist dann nichts anderes als ein Storyboard erstmal sich bauen, bei dem für jedes leere Chart erstmal nur eine Headline existiert. Was will ich überhaupt sagen? Und wenn ich diesen Fluss habe, ja, wirklich in so einem Gliederungsmodus, wie ihn Word oder andere Textverarbeitungen auch bieten, wenn ich dann diese 10, 20 Zeilen für meine 10, 20-seitige Präsentation habe, dann erst überlegen, was kommt auf das Chart drauf, um diese Headline zu füttern. Ja, auch das ist eigentlich die ähnliche Methode, auch so eine kommunikative Verdichtung. Unheimlich wichtig. Ein anderer Trick ist, den kennen die einen oder anderen vielleicht, die bei der Bundeswehr waren und eine Funkausbildung gemacht haben. Gibt es wahrscheinlich auch in anderen Bereichen, ja, so Seefunk und so weiter. Ein toller Spruch: Denken, drücken, sprechen. Also bevor man die Sprechtaste drückt und hier so ein Brabbeln in den Raum schickt, bei dem alle erstmal verwirrt sind, erstmal vernünftig drüber nachdenken, was will ich denn überhaupt sagen? Wer bin ich? Wer wird das empfangen? Wie kann ich es vereinfachen? Wie kann ich es anreichern? Und dann erst in den technischen Sendemodus gehen und versuchen, dann eine Botschaft auf das Wesentliche und Wichtige zu konzentrieren. Das kann eine reichhaltige Botschaft sein, sie ist aber fokussiert. Das heißt, es geht nicht um Kürzen, sondern um Anreichern, Fokussieren, nochmal durchdenken. Ist, glaube ich, auch so ein Spruch, den kann man sich wirklich am besten als Kühlschrankmagnet an seinen Monitor heften. Denken, drücken, sprechen hat schon immer geholfen. Und nicht nur im Verteidigungsfall bei einer Armee, sondern auch, glaube ich, in der Bürokommunikation.
Finde ich ein sehr, sehr schönes Mantra. Also einerseits dachte ich auch gerade so im ganz privaten Kontext an Sprachnachrichten, ne, bei WhatsApp so. Also ich glaube, da wird es auch manchmal gut tun, bevor man aufnimmt, mal so zu überlegen, was will ich denn eigentlich sagen. Aber ich finde gerade in so einem Führungskontext das auch sehr interessant und sehr passend für ein Alltag, der häufig auch sehr, sehr eng getaktet ist, wo man jetzt vielleicht auch nochmal viel, viel mehr in dieser digitalen Welt von einem Meeting direkt ins nächste springt, so da liegt so eine Minute dazwischen. Und ich finde so diese Übergänge, ne, also diese Transition vom einen Moment im nächsten, das sind ja eigentlich ganz, ganz entscheidende Momente, weil ich ja überlege, so wie gehe ich über diese nächste Türschwelle, wie gehe ich da rein, was ist der neue Kontext, der sich dann gerade eröffnet, wer sitzt da eigentlich vor mir, wie will ich wirken, was will ich ausdrücken. Und dafür finde ich das super, super treffend, also sich dieses Mantra vielleicht für diese Übergänge im Alltag auch mal mitzunehmen. Ja. Ingo, für diejenigen, die sagen, Kommunikation treibt mich um, gerade jetzt natürlich mit dieser Bewegung rund um künstliche Intelligenz, ist ein Thema, was ich nochmal mehr verstehen möchte, wo ich für mich auch gucken möchte, was bedeutet das, wie kann ich das im eigenen Arbeitsalltag oder Führungsalltag vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive sehen. Für wen Hast du dein Buch geschrieben? Wo kann man vielleicht auch noch ein bisschen mehr über deine Arbeit erfahren?
Ja, das Buch ist vor allen Dingen für die, die gerade auch im Beruflichen mit diesem Thema umgehen, ganz klar, aber eben nicht nur. Ich erkenne oder ich glaube, jeder kann rausziehen, dass man auch für den Alltag, für die Alltagskommunikation mit Partnerin, Partner, Familie, mit Freunden in anderen sozialen Konstellationen eigentlich von dem, was wir auch alles besprochen haben, genauso profitieren können. Aber ich habe schon so den Fokus eindeutig so im Sinne eines Sense of Urgency bei Führung, bei Geführten, ja, also beiderseitig im Teamwork, um hier so eine Kommunikation zu verbessern. Gleichzeitig sage ich, mir geht es nicht nur darum, Kommunikation zwischen Menschen zu verbessern, sondern ein bisschen auch diese Scheu vor KI zu nehmen, so Mut zu machen, spielerisch, kreativ, da einfach mal was auszuprobieren. Und genau so platziere ich das auch, dass ich sage, mit all dem, was ich für dieses Buch erarbeitet, recherchiert habe, kann ich in beide Richtungen arbeiten. Und ich selber habe es auch gemacht und sehr profitiert davon, dass man seine Skills auch für die Maschine sozusagen gleichzeitig damit verbessern kann. Und das ist mein ganz schlichtes Ansinnen. Und es gilt auf jeden Fall das Motto, man kann eigentlich nichts kaputt machen, pragmatisch, spielerisch, experimentell, ohne Vorbehalte sich mit KI zu beschäftigen, mal Dinge auszuprobieren, mal zu vergleichen, das ist mit Sicherheit ein guter Weg.
Was ich total interessant finde, der obere Titel ist ja Abenteuerkommunikation. Was verbindest du mit diesem Abenteuer? Wie bist du so auf Abenteuer gekommen?
Das ist halt genau die Gemengelage, die sich uns gibt, ne? Also kommunizieren ist schwierig geworden. Also wir erleben in der öffentlichen Kommunikation sehr viel Disput, sehr viel Missverständnisse, aneinander vorbeireden, sehr schnell Aufregungen, Erregungen. Und das ist für mich tatsächlich so ein Dschungel. Ja, man traut sich ja beinahe schon nichts irgendwie in den öffentlichen Raum zu sagen. Es fällt einem schwer zu kommunizieren, sei es öffentlich oder halböffentlich im Arbeitskontext. Und das ist für mich tatsächlich wie der Dschungel. Ne? Also ich weiß, ich muss da durch, aber ich weiß nicht wie und was lauert da alles. Und es ist so ein Dickicht und da muss ich die ein oder anderen Sachen zur Seite schieben. Das war so ein bisschen die Analogie, die uns hier kam, als wir überlegt haben, wie nennen wir eigentlich das Thema und das Buch, ja, also um jetzt bewusst nicht zu sagen, hier der siebte Prompting Guide, diesmal für Menschen, sondern ne, es geht um Kommunikation in beiden Systemen sozusagen und das soll der Titel rüberbringen.
Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gelungen und ich kann das Bild gut nachvollziehen. Also dieses Dickicht, so fühlt sich es dann doch an und gleichzeitig findet man immer einen Weg, ne? Ingo, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke, auch in dein Buch, auch in deine gedankliche Welt. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Wir werden natürlich das Buch auch alles zu dir in den Shownotes verlinken. Ich habe das Buch zu Hause, ich habe auch schon ein bisschen reingelesen. Ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Insbesondere auch für die, die sich da jetzt auch nicht bisher im Detail mit beschäftigt haben, eröffnet das einfach eine große Welt, ganz generell zum Thema Kommunikation, aber gerade finde ich auch so, was gerade auch da rund um KI passiert, ne, und wie wir da auch einen guten Weg für uns finden können. Vielen, vielen Dank dafür und ja,
danke
dir alles Gute. Das war Leading Well, heute mit Professor Dr. Ingo Hamm. Eine Sache ist bei mir aus dem Gespräch wirklich ganz besonders hängen geblieben. Und zwar haben wir darüber gesprochen, dass unsere Kommunikation nach und nach irgendwie verarmt. Aber das passiert natürlich nicht plötzlich, es ist ein schleichender Prozess. Wenn wir immer mehr nur kurze Nachrichten schicken, ganz viel über Emojis vielleicht auch kommunizieren, auf ganz unterschiedlichen Kanälen, wenn wir merken, dass wir Konflikte, auch emotionale Gespräche vermeiden, wenn wir unsere Kameras abschalten, wenn wir immer weniger auch in Präsenz miteinander arbeiten, wenn wir vielleicht auch glauben, dass Kommunikation an sich nur ein Informationsaustausch ist und nicht wirklich viel mehr stattfindet, dann merken wir, dass schon auch etwas verloren geht. Und dafür hat Ingo einfach einen ganz wichtigen Gegenimpuls geliefert. Besonders auch in einer KI-Welt, die natürlich sehr technologisch und künstlich wirkt, braucht es den echten Dialog. Den Dialog natürlich mit unseren Tools, aber natürlich auch mit unserem Umfeld, mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und diesen Dialog, den können wir natürlich als Führungskräfte ganz besonders fördern und stärken. Meine Einladung deswegen diese Woche einmal an dich, bevor du vielleicht die nächste Nachricht heute verschickst an dein Team oder an Mitarbeitende, frage dich doch mal selbst einmal kurz, was will ich denn eigentlich wirklich sagen? Was braucht mein Gegenüber? Was braucht mein Team, um mich in der Situation richtig zu verstehen? Was sind nicht nur die Informationen, sondern was ist die größere Wirkung, die ich hier eigentlich senden will? Und vielleicht auch, was kann ich darüber hinaus tun, damit auch ein Dialog zustande kommt, damit ich mit der Kommunikation, die ich hier liefere, meine Beziehung stärken kann zu einzelnen Mitarbeitenden, aber genauso auch in Richtung des Teams. Wenn dir das Gespräch mit Ingo gefallen hat, teile es sehr, sehr gerne mit Kollegen. Wenn dir das Gespräch mit Ingo gefallen hat, teile es sehr, sehr gerne mit Kolleginnen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen möchtest, schenk uns sehr gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Alle Informationen, wie du direkt mit uns in den Kontakt treten kannst, findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Das soll Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.